Sehr gut. Ich habe vor kurzem eine kleine Geschichte gelesen von einem Mann aus San Francisco. Und er spazierte so durch die Altstadt und kam an einem Antiquitätenladen vorbei. Und er war ganz begeisterter Antiquitätensammler und er ging einfach in diesen Laden rein. Er spazierte so dadurch, schaute sich die Gegenstände an und stellte fest, nur Ramsch. Nur Ramsch, wirklich nichts Wertvolles. Und so ging er einfach immer weiter und plötzlich entdeckte er eine kleine Schale. Und er erkannte sofort, diese Schale hat Wert. Und er schaute sich die möglichst unauffällig etwas genauer an und merkte, das ist eine ganz kostbare chinesische Schale aus der Ming-Dynastie. Sie hat einen unschätzbaren Wert, mehr als der ganze Plunder in diesem Laden zusammengenommen. Und er merkt, dass der Besitzer keine Ahnung von diesem Wert hat, denn diese Schale ist mit Milch gefüllt und die Katze trinkt daraus. Er wittert das Geschäft seines Lebens, geht auf diesen Geschäftsführer eben zu und sagt, also ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen, das können Sie nicht ablehnen. Ich möchte Ihre Katze kaufen. Der sagt, die Katze ist eigentlich nicht zu verkaufen, sie hält mir hier die Mäuse vom Leib und so weiter. Ich $100 und ich kaufe Ihre Katze. Der Geschäftsführer lacht und denkt, ja, $100 ist ja eigentlich nicht wert. Ich sage Ihnen noch was, ich muss diese Katze ja auch irgendwie ernähren. Ich lege noch $10 oben drauf und nehme die Schale dazu. Und dann sagt der Ladenbesitzer, nein, die Schale kann ich Ihnen nicht verkaufen. Das ist eine ganz wertvolle Schale aus der Ming-Dynastie. Sie ist mehr wert als dieser ganze Laden. Das geht gar nicht. Aber interessant ist, seit ich diese Schale habe, habe ich schon 17 Katzen verkauft. Ich habe manchmal den Eindruck, das Erntedankfest ist wie so eine Schale in so einem Antiquitätenladen. Das Erntedankfest scheint manchmal ein Fest zu sein, wo man nicht so richtig den Bezug zu hat. Wir kennen ja eine Menge Feste, Geburtstage, total wertvoll, Hochzeiten, wow, da gehen wir gerne hin. Ich habe gestern noch eine gesehen, nur von Weitem. Das ist toll, alle freuen sich, ziehen sich schick an und gehen zu einer Hochzeit. Das ist was Tolles. Aber der Bezug zum Erntedankfest hat nicht jeder. Ich meine, gut, Heilbronners, klar, da haben wir gesehen, haben geerntet, geschwitzt, gearbeitet, gepflügt, geeggt, gesät und alles, was so dazugehört. Da ist der Bezug zur Ernte völlig klar. Wenn man selber die Erde umgegraben hat, wenn man den Samen hineingelegt hat, ich stelle es mal kurz auf Seite, man hat begossen, man hat um Regen gebetet, man hat eine Vogelscheuche gebaut, alles, was so dazugehört, um eben eine gute Ernte zu bekommen. Alles hat man getan, damit es gut funktioniert. Und dann ist der Bezug zum Erntedankfest völlig klar. Das zeigt sich auch, wenn man so in die Geschichte des Erntedankfestes hineinschaut. In der Geschichte des Erntedankfestes, in den verschiedenen Kulturen, da stellt man fest, dass beinahe in jeder Kultur ein Fest existiert, mit dem man Dankbarkeit für die Ernte ausdrückt. Das ist massiv, das gibt es überall, über den ganzen Planeten verteilt. Früher feierte man in Japan zum Beispiel das Fest Ninamesai, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, an dem der Kaiser den frisch geernteten Reis den Göttern als Opfer zurückgab. Im Römischen Reich gab es die Göttin Ceres, der das Wachstum und das Gedeihen der Feldfrüchte zugeschrieben wurde. Und von dem Namen dieser Göttin stammt übrigens unser Begriff für Kornfrüchte, Cerealien. Auch die Griechen und Ägypter hatten so ein Fest einmal im Jahr, wo man für diese Ernte dankte. Alle Weltreligionen haben in ihrem Festkalender dieses Fest. Das gibt's überall. Im Hinduismus feiern die Gläubigen Mitte Januar den Beginn der Erntezeit mit einem Fest, das nennt sich Makar Sankranti. Sie lassen bunte Drachen in den Himmel steigen und ehren den König Mahabali, der einer Legende nach von den Göttern ins Exil geschickt wurde, dann aber wieder zurückkam, um die Ernte zu segnen. Auch im Islam gibt es den Festmonat Ramadan. Und in diesem und abschließend von diesem Ramadan-Monat gibt es das Ramadan-Fest. Und in diesem Fest setzt sich der Muslim ganz intensiv mit dem auseinander, was Gott gibt. Mit der Ernte. was Gott schenkt. Im Judentum wird Ende September oder Anfang Oktober Sukkot gefeiert. Das heißt Hütten. Einfach Hütten, das ist das Laubhüttenfest. Die Menschen machen sich Hütten aus Stoffen, Holz und eben Laub unter freiem Himmel. Und diese Hütten, dieses Laubhüttenfest hat eine ganz besondere Bedeutung. Gott hat es fest in seinem Wort verankert und wir können das nachlesen. Und wer möchte, der kann das mit mir aufschlagen. Das dritte Buch Mose. Das dritte Buch Mose, Kapitel 23. Dritte Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 40 bis 43. Seite 98, wer noch sucht. Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. An dieser Stelle beschreibt Gott, dass das Volk Israel eben dieses Laubhüttenfest feiern soll. Das Laubhüttenfest. Und die Begründung dafür wird in Vers 43 deutlich gesagt. Damit eure Nachkommen wissen, damit eure Generationen wissen. Es geht um Wissen, es geht darum, sich an etwas zu erinnern, es geht darum, etwas eben nicht zu vergessen. Sie sollten feiern und sich daran erinnern, was Gott mit ihrem Volk gemacht hatte. Sie sollten sich daran erinnern, dass Gott eine gewaltige Rettungsaktion startete, als er dieses versklavte Volk aus Ägypten befreite, herausführte und letztendlich in ein Land brachte, in dem sie leben konnten. Das verheißene Land. Dieses Fest war ein Erinnerungsfest. Gott weiß ja, wie wir Menschen ticken. Er weiß ja, wie wir sind. Gott weiß aus den Augen, aus dem Sinn. So funktionieren wir doch häufig. Wenn etwas nicht mehr akut brennt, wenn etwas nicht mehr wehtut, dann vergessen wir das. Die meisten beginnen, ihren Rücken zu trainieren, wenn man bereits Schmerzen bekommen hat. Wir vergessen sehr, sehr schnell. Woran wir nicht jedes Mal erinnert werden, das vergessen wir schnell. Und ich wünschte, wir könnten uns das aussuchen, was wir vergessen und was wir nicht vergessen. Das würde das Leben wesentlich leichter machen. Und Gott sagt, ihr sollt das Ereignis nicht vergessen. Und dafür gebe ich euch dieses Fest. Und dieses Fest bringt uns auch der Bedeutung von Dankbarkeit etwas näher. Wir können fragen, warum hat Gott dieses Volk befreit? Und mit diesem Gedankengang möchte ich mal versuchen, so den Kern von Dankbarkeit zu beleuchten. Warum hat Gott dieses Volk befreit? Und er gibt uns selbst die Antwort im 5. Buch Mose, Kapitel 7. 5. Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 6 und 7. Dort heißt es, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf der Erde sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und Vers 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreich wärt, zahlreicher als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Ja, Moment mal. In diesen Versen gibt Gott den Grund, warum er sich diesem Volk angenommen hat, dieses Volk begleitet und mit diesem Volk auch in der Zukunft einen konkreten Plan hat. Nicht, weil es besonders gut ist, nicht, weil es besonders zivilisiert ist, gute Manieren hat oder sonst irgendetwas. Sucht man den Grund für Gottes Zuwendung zu Israel in Israel, wirst du nichts finden. So steht es hier. Und andere Stellen belegen das. Da ist nichts. Gott selbst in seiner Gnade wendet sich diesem Volk zu und sagt, euch begleite ich. Mit euch gehe ich diesen Weg. Mit euch schreibe ich Geschichte. Ihr seid mein auserwähltes Volk. Und der Grund liegt nicht in euch. Und jetzt möchte ich noch einmal Vers 8 vorlesen. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Jede Begründung, die Gott hier in Vers 8 gibt, hat nichts mit Israel zu tun. Er selber sagt, weil ich treu bin, weil ich mich an das halte, was ich sage, weil ich das tue, was ich euch versprochen habe, weil diese Treue allein bei mir zu suchen ist, deswegen wende ich mich euch zu und führe euch heraus und schreibe mit euch Geschichte. Der Grund liegt allein bei Gott. Und das ist der Kern, woran sich die Israeliten an diesem Laubhüttenfest immer wieder erinnern sollten. Daran sollten sie sich erinnern. Und das ist der Kern für Dankbarkeit. Darum geht es. Dankbarkeit im biblischen Sinn bedeutet, ich denke dem Geber eines unverdienten Geschenkes. Daraus entsteht Dankbarkeit. Echte Dankbarkeit entsteht also nur durch Ungerechtigkeit, durch ein Ungleichgewicht. Gott ist derjenige, der alles gibt. Er ist derjenige, der alles schenkt und sagt, der Grund ist allein bei mir, nicht bei euch. Das heißt, die Waage ist völlig einseitig. Das ganze Gewicht liegt bei Gott, nicht bei uns. Dankbarkeit entsteht nur durch Ungerechtigkeit. Und wir dürfen sehr dankbar sein, weil wir ungerecht behandelt werden. Was meine ich damit? Ist es gerecht, dass du den Wasserhahn aufmachen kannst und du kannst kaltes oder warmes Wasser wählen? Wir haben so für euch gebetet, für euren Brunnen. Und als wir diese Bilder letztens gesehen haben, oh, das war richtig schön. Priska, ich freue mich so mit euch mit, dass ihr endlich einen Brunnen habt. Der ist aber nicht vergiftet worden, oder? Okay. Und wir können einfach den Wasserhahn aufmachen und es kommt klares, trinkbares Wasser raus. Bisschen mit Kalk hier in Thayingen, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Ist es gerecht, dass andere Menschen für trinkbares Wasser kilometerweit laufen müssen, mit riesen Kanistern auf dem Kopf, 20, 30 oder 50 Litern, und sie legen einen Kilometer nach dem anderen zurück, um Wasser für ihre Familien zu haben? Ist es gerecht, dass ich in einer warmen Wohnung leben darf, heute Morgen in einem warmen Bett aufwachen durfte und eine warme Dusche genießen konnte? Ist das gerecht? Während so viele Millionen anderer Menschen ohne Obdach sind, ist das gerecht? Nein. Ist es gerecht, dass ich einen Arbeitsplatz habe, in dem ich mit einer bestimmten Anzahl von Stunden, ob es nun 8 oder 10 sind, so viel Geld verdienen kann, dass ich meine Familie versorgen kann und ich kann sogar meine Freizeit genießen, während Näherinnen in Bangladesch 15, 17 Stunden vor ihrer Nähmaschine sitzen und Stoffstücke zusammennähen und von dem Gehalt nicht einmal ihre Familie ernähren können. Sie können sich nicht einmal Medizin für ihre Kinder leisten. Ist das gerecht? Ist es gerecht, dass ich gesund bin? Dass ich jetzt in diesem Moment gar keine Schmerzen habe? Ist es gerecht, dass ich in einem Land lebe, in dem ich Zugang zum Krankenhaus habe, in dem ich, wenn ich den Krankenwagen anrufe, spätestens in 10 Minuten einer vor der Türe steht mit ausgebildeten Ärzten, die mir die nötigste Erstversorgung geben können? Ist es gerecht, dass andere aufgrund von Lappalien, von kleinen entzündeten Wunden sterben müssen? Sind wir besser? Haben wir das verdient? Haben wir uns das selber aufgebaut? Nein. Ich bin davon überzeugt, dass wir das nicht sind. dass wir eben ungerecht behandelt werden. Und aus diesem Grund, wenn ich begreife, wie beschenkt ich bin von einem Geber, der unverdient, der aus lauter Güte und Gnade mir das gibt, ohne dass ich etwas dafür kann, dann werde ich dankbar. Für Gott ist diese Einsicht dermaßen wichtig, dass er Folgendes im Psalm 50, Vers 23 schreibt: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Was ist hier gemeint? Er sagt, wer dankbar ist in seinem Leben, wer mir diesen Dank zurückgibt, der legt wie so eine Autobahn zu mir, eine Verbindung, der bahnt einen Weg. Auf dieser Autobahn gibt es ja bekanntlich zwei Richtungen. Da komme ich vor Gott und Gott gibt mir etwas zurück. Da ist eine Verbindung zwischen mir und Gott. Wer dankbar ist, der bahnt einen Weg zu Gott. Der kann in dieser Beziehung leben. Paulus drückt das in seinem Brief an die Kolosser noch einmal stark aus. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Paulus verbindet hier eine dankbare Haltung mit einem Wachsen in der Beziehung zu Gott. Und er sagt, Dankbarkeit ist die Bedingung für ein Wachsen in der Beziehung zu Gott. Dankbarkeit ist elementar wichtig. Ohne Dankbarkeit wirst du Gott nicht kennenlernen. Ohne Dankbarkeit wirst du in deiner Beziehung zu Gott nicht weiterkommen. Dankbarkeit ist wie so ein Aroma, das von deinem Leben ausströmt. Und ich hoffe, dass Lili nicht wegen den Räucherstäbchen den Raum verlassen musste. Dankbarkeit ist wie ein Aroma, das von deinem Leben ausgeht. Welches Aroma geht von deinem Leben aus? Ich kenne das so gut in der Firma. Man steht da und unterhält sich und man schimpft über dies und jenes und das ist nicht so und das ist nicht richtig und was haben die Politiker wieder entschieden und. Und da können Menschen, die begreifen, dass wir reich beschenkt sind, unverdient, nicht weil wir es verdient haben, unverdient, da können wir ein Aroma der Dankbarkeit verströmen. Das können wir in unserer ganzen Gegend machen, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz. Wir können ein Aroma der Dankbarkeit verbreiten, das die Leute spüren. Du kannst einen echten Gegenpol setzen. Ich habe das mal ausprobiert, bei meinem alten Arbeitsplatz, wenn die Leute wieder anfingen zu schimpfen und so, und haben gesagt, oh Mann, ja, jetzt wieder Steuererhöhung oder irgendetwas anderes, jetzt haben sie das gekürzt und überhaupt die Geschäftsleitung, warum werden die Abteilungen jetzt wieder verbunden und so weiter, dann probier mal aus und sag einfach, also ich finde es so super, wie viel Gehalt wir bekommen in dieser Firma. Echt, ich kann zu essen kaufen, das ist doch genial. Du wirst auffallen wie ein bunter Hund. Du wirst auffallen. Das wird ein anderes Aroma geben. Welches Aroma verströmt dein Leben? Bist du in einer dankbaren Haltung oder nicht? Und vielleicht fragst du dich, Boris, das klingt ja alles schön und gut. Reich beschenkt und so weiter. Wasser, okay, habe ich. Aber wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht. Ich habe Schmerzen. Dinge tun mir weh. Irgendwas funktioniert im Körper nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich stecke in einer Beziehung, unter der ich leide. Da sind Nöte in meinem Leben, die sind so gewaltig. Wie soll ich da ein Aroma der Dankbarkeit versprühen? Wie soll das gehen? Ich möchte euch, Daniel, du kannst das Bild jetzt einblenden, eine Geschichte erzählen von Itzhak Perlman. Itzhak Perlman hat am 18. November 1995 ein Konzert gehalten. Ein Konzert in der Avery Fisher Hall in New York City. Itzhak Perlman und die Leute, die dabei gewesen sind, die beschreiben es so: Es ist bekannt, er hatte als Kind Polio und aufgrund dieser Krankheit war er stark gehbehindert. Und man sieht auf diesem Bild, dass er so Beinschienen wie Forrest Gump an den Füßen hat und dass er mit Krücken gehen musste. Und als das Konzert beginnen sollte, dann dauerte es eine halbe Ewigkeit, bis Itzhak Perlman über die Bühne bis zu seinem Stuhl gekommen war. Er setzte sich, legte seine Krücken nieder, nahm die Geige auf und das Konzert sollte beginnen. Und im zweiten Takt passierte die große Katastrophe. Wie ein Schuss ging es durch die Tonabnahme von dieser Geige. Eine Saite war gerissen. Eine Saite war gerissen. Katastrophe. Und Nicole kann das mit Sicherheit nachfühlen. Ein voll besetzte Konzerthalle, alle wollen ihn zuhören. Du bist der Solo-Geiger, der hier dieses Konzert geben soll und eine Saite reißt. Wie soll man ein Sinfoniekonzert geben mit nur drei Saiten, sind es dann nur noch geblieben, gell? Mit nur noch drei Saiten. Wie soll das gehen? Die Zuschauer hielten den Atem an. Sie wissen, es geht nicht. Itzhak Perlman weiß, es geht nicht, aber komischerweise hat er das an diesem Tag vergessen. Denn er hielt an, gab den Dirigenten nochmal ein Zeichen und begann von vorn und er spielte das komplette Konzert mit nur drei Saiten. Und die Zuschauer, die trauten ihren Ohren nicht. Nach diesem Konzert war es totenstill im ganzen Konzertsaal. Was war hier passiert? Dieser geniale Musiker hatte die Augen geschlossen, keine Noten mehr gesehen und hat das komplette Konzert auf nur drei Saiten gespielt. Ein kurzer Moment der Ruhe. Und dann sprangen alle auf, ein donnernder Applaus erfüllte diese Konzerthalle und alle bejubelten Itzhak Perlman und sie feierten ihn, bis er den Bogen von dieser Violine nahm und ihn hochhob und alles wurde still. Und dann sagte er folgenden Satz: Sie wissen, es ist die Herausforderung des Künstlers herauszufinden, wie viel Musik man machen kann mit dem, was übrig ist. Und alle merkten sofort, dass er nicht nur von der Musik sprach. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Kinder Gottes, als diejenigen, die ein Aroma der Dankbarkeit versprühen dürfen, weil wir unendlich reich beschenkt sind, manchmal wie so eine Geige sind, wo ein oder zwei Saiten fehlen, vielleicht auch sogar drei, und du hast nur noch eine Saite zum Spielen. Was ist deine Saite, die du bespielen kannst? Womit kannst du deine Lebensmusik machen? Vielleicht denkst du, Boris, ich bin wirklich wie diese Geige. Dann kann ich dir sagen, es gibt immer eine Saite, die du bespielen kannst. Es ist die Kunst, es ist die Herausforderung des Künstlers, herauszufinden, wie viel Musik man machen kann mit dem, was übrig ist. Was hast du übrig in deinem Leben? Was hast du? Welche Saiten hast du, die du bespielen kannst? Womit kannst du ein Aroma der Dankbarkeit verbreiten? Diese Geschichte hat mich bewegt. Diese Geschichte, die trifft mein Herz, weil ich sage, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich habe nur noch eine einzige Saite, du kannst ein Aroma der Dankbarkeit versprühen. Und ich denke, dass wir die kommende Woche genau dafür nutzen können. Genau dafür. Also, Bogen auf die Violine und los geht's. Ich bin gespannt, davon zu hören. Vielleicht, man trifft sich ja mal so, vielleicht beim Migros oder sonst irgendwo, was ihr für Erfahrungen macht, wenn ihr eben dieses Aroma versprüht. Wenn ihr eure Saite bespielt, die euch übrig ist. Wenn ihr das bespielt, womit ihr zu tun habt. Welches Aroma versprüht dein Leben? Ist es Dankbarkeit? Oder ist es Unfrieden und Verbitterung? Nutze dieses Erntedankfest, um genau das für dich noch einmal festzumachen. Zu sagen, jawohl, ich möchte ein Aroma der Dankbarkeit in meinem Leben versprühen. Auch wenn ich den Acker nicht selber bearbeite. Amen.